Teotihuacan. Teotihuacan liegt im zentralen Hochland von Mexiko und zählt zu den bedeutendsten prähistorischen Ruinenstädten Amerikas. Besonders bekannt ist sie für die Sonnenpyramide. Seit 1987 gehört die Anlage zum Weltkulturerbe der UNESCO. Sie befindet sich im Bundesstaat Mexiko, rund 45 Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt. Das Gebiet war seit dem 6. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Zwischen 100 und 650 nach Christus entwickelte sich Teotihuacan zum kulturellen, wirtschaftlichen und militärischen Zentrum Mesoamerikas mit bis zu 200.000 Einwohnern. Ab 650 verlor die Stadt an Bedeutung und wurde um 750 weitgehend aufgegeben. Da keine Schrift existierte, stammt unser Wissen aus archäologischen Funden. Die Azteken fanden Teotihuacan im 14. Jahrhundert als Ruinenstadt vor, verehrten sie als heiligen Ort und gaben ihr den Namen Ort, an dem man zu einem Gott wird. Seit dem 16. Jahrhundert wird dort gegraben, systematische Ausgrabungen begannen um 1900. 2015 wurde die Stätte in das Internationale Register für Kulturgut unter besonderem Schutz der Haager Konvention aufgenommen. Lage und naturräumliche Voraussetzungen. Die Ruinenstätte liegt in Zentralmexiko, nordöstlich des Tales von Mexiko, im Tal von Teotihuacan, das etwa 500 bis 600 Quadratkilometer umfasst. Im Norden begrenzen erloschene Vulkane das Gebiet, im Süden eine Bergkette mit Gipfeln bis 2800 Metern. Der Rio San Juan, gespeist von saisonalen Quellen, durchfließt das Tal und mündet in den See Xaltocan. Das Klima ist warm gemäßigt mit durchschnittlich 550 mm Niederschlag und 14,8 Grad Celsius Jahresmitteltemperatur 1921 bis 1968. Der Winter dauert von Oktober bis Mai, danach folgt die Regenzeit bis Oktober. Landwirtschaft ist nur eingeschränkt möglich. Flachgründige Böden und Wasserknappheit im Osten, tiefere Alluvialböden und bessere Wasserverfügbarkeit im Westen. Bedeutende Rohstoffe sind Obsidian, Kalkstein, Tonminerale und Vulkangesteine. Die frühere Vegetation bestand aus Eichen- und Zypressenwäldern sowie Sträuchern. Zur Tierwelt zählten Hasen, Kaninchen, Nagetiere, Vögel, Reptilien und der Weißwedelhirsch. Stadtanlage. Auf ihrem Höhepunkt bedeckte Teotihuacan über 20 Quadratkilometer und folgte einem strengen Raster, in das selbst der kanalisierten Rio San Juan integriert wurde. Hauptachse war die Straße der Toten, Micaotli, die fast Nord-Süd verläuft, aber um etwa 15 Grad 30 Minuten nach Osten verschoben ist. Am nördlichen Ende steht die Mondpyramide mit vorgelagertem Platz und Quetzalpapalotl-Palast. Im Süden passiert die Straße den großen Komplex und den Tempel des Quetzalcoatl, bevor sie sich auf den Cerro Gordo ausrichtet, wo einst die Ciudadela mit dem Herrscherbezirk lag. Entlang der Straße befanden sich zahlreiche Residenzen der Oberschicht. Im Zentrum erhebt sich die Sonnenpyramide, nach der großen Pyramide von Cholula die zweitgrößte Amerikas, mit vorgelagertem Zeremonialplatz. Dieses Eliteviertel war von einer Mauer umgeben. Außerhalb lagen weitläufige Apartment-Compounds, in denen mehrere Familien lebten. Mehrere solcher Viertel bildeten ein Barrio mit eigenem Tempel. Einige Barrios wurden von Völkern wie Zapoteken, Mixteken oder Maya bewohnt. Der Nordwesten zählt zu den ältesten Siedlungsgebieten mit vielen frühen Tempeln und dichter Besiedlung. Im Südwesten dominierten Felder, im Osten erschwerte Wassermangel den Ackerbau. Sonnenpyramide. Die Sonnenpyramide steht im Zentrum von Teotihuacan. Ihre Grundfläche misst etwa 222 mal 225 Meter, sie ist rund 65 Meter hoch und hat ein Volumen von etwa 1 Million Kubikmetern. Errichtet wurde sie um 100 nach Christus in einem Bauabschnitt. Den Namen gaben ihr später die Azteken. Ursprünglich besaß die Pyramide 4 Stufen. Bei der Freilegung 1906 fügte Leopoldo Batres fälschlich eine 5. hinzu. Eine Treppe an der Straße der Toten führt über die Plataforma Adosada zur Spitze, wo einst ein Tempel stand. Der Kern besteht aus Lehmziegeln und Basalt, die Außenflächen waren einst bunt bemalt. 1968 entdeckten Forschende eine Höhle unter der Pyramide mit Funden aus Teotihuacans Gründungszeit und aztekischer Epoche. Wegen der religiösen Bedeutung von Höhlen vermutet man eine kultische Nutzung. Welcher Gott verehrt wurde, ist unklar. Ein Fund zeigt den Sturmgott, später Tlaloc, reicht aber als Beleg nicht aus. Die Kunsthistorikerin Esther Pastori vermutet eine Verehrung einer großen Göttin, gestützt auf Darstellungen von Fruchtbarkeitssymbolen und die Höhle als weibliches Element. Mondpyramide. Die Mondpyramide steht am nördlichen Ende der Straße der Toten und wurde etwa ein Jahrhundert nach der Sonnenpyramide errichtet. Ihre Grundfläche misst rund 120 mal 150 Meter, die Höhe beträgt etwa 46 Meter. Der Bau erfolgte in mehreren Etappen zwischen etwa 100 und 350 nach Christus mit insgesamt 7 Ausbaustufen. Unter der Pyramide entdeckten Forschende Kammern mit menschlichen Überresten. Die Mondpyramide ist Teil des Mond-Plaza-Komplexes, der eine weitere Pyramide von etwa 43 Metern Höhe umfasst. Laut Kunsthistorikerin Esther Pastori war die Mondpyramide dem Sturmgott geweiht, der Krieg, Opfer und politische Belange verkörperte. Zitadelle. Die Ciudadela war vermutlich ein Palast oder höfischer Komplex, vergleichbar mit der verbotenen Stadt in Peking. Ihre etwa 400 Meter langen Mauern schützten das Innere vor Blicken. Im Zentrum befinden sich Wohnbereiche und der Tempel des Quetzalcoatl. Der Zugang lag an der Straße der Toten. Laut George L. Cowgill bot der Innenraum Platz für etwa 100.000 Menschen und diente wohl kultischen Zwecken. Der Tempel des Quetzalcoatl misst etwa 65 mal 65 Meter und wurde in 3 Phasen errichtet. Zunächst ein kleiner Bau, dann die heutige Pyramide nach 200 nach Christus, schließlich eine Plataforma Adosada. Skulpturen belegen die Weihe an Quetzalcoatl, erkennbar an den zahlreichen gefiederten Schlangenköpfen. Daneben erscheinen weitere Köpfe, deren Bedeutung unklar ist. Quetzalcoatl wird später auch mit dem Abendstern Venus verbunden. Der Grundriss der Ciudadela könnte diese Verbindung widerspiegeln. Eine Seite misst etwa 484 Teotihuacan Measurement Units, was der Sichtbarkeitsdauer der Venus entspricht. Bei Ausgrabungen wurden immer wieder Gräber mit menschlichen Überresten und Opferbeigaben entdeckt, teils bereits geplündert. Wohnkomplexe. Die Tlamimilolpa-Phase begann um 200 nach Christus. In dieser Zeit ersetzten neue Steinbauten die älteren Lehmziegelhäuser, später als Apartment-Compounds bezeichnet. Bis zur frühen Xolalpan-Phase ab etwa 300 nach Christus entstanden rund 2200 dieser Komplexe. Ein typischer Komplex maß 50 bis 60 Meter pro Seite, war rechteckig ummauert und hatte nur einen Eingang. Innen gab es zahlreiche Räume, Höfe und mindestens eine Tempelplattform. Laut René Milon lebten dort meist 60 bis 100 Personen. Größe und Ausstattung variierten, was auf Bewohner verschiedener sozialer Schichten hinweist. Ärmere Gruppen nutzten Räume auch für Handwerk. Mehrere dieser Komplexe bildeten ein Barrio als nächsthöhere Organisationseinheit. Gesellschaft. Mangels Schriftquellen rekonstruieren Forschende die Gesellschaft Teotihuacans anhand der Ausstattung der Apartment-Compounds und unterscheiden 6 soziale Schichten. An der Spitze standen Herrscherfamilien, vermutlich eine kleine Elite oder ein Gremium, die in der Ciudadela lebten. Darunter folgten hohe Priester, Beamte und Militärführer, die gemeinsam das städtische Leben organisierten und einige tausend Personen umfassten. Die mittleren Schichten bildeten die Mehrheit: Bauern, Handwerker sowie niedrigere Priester und Beamte. Grundlage sind die Wohnanlagen Zacuala-Palast, Teopancaxco und Xolalpan, die jeweils eine dieser Gruppen repräsentieren. Die Unterschicht bestand aus wenigen Familien, die meist nur einen oder zwei Räume bewohnten und einfache Arbeiten verrichteten. Möglicherweise gab es auch Fernhändler und Träger, deren Nachweis aber noch aussteht. Wirtschaft. Die Bevölkerung von Teotihuacan ernährte sich hauptsächlich durch Landwirtschaft. Angebaut wurden Mais, Bohnen, Amaranth, Paprika, Tomatillo, Kürbisse und mehr. Bewirtschaftet wurden Terrassen, bewässerte Felder und Sturzwasserflächen. Frühzeitige Chinampas könnten ebenfalls genutzt worden sein. Das Wasser stammte aus Quellen am Cerro Gordo. Etwa 30-50% der Nahrung mussten importiert werden, da die Erträge nicht ausreichten. Ergänzend sammelte man Wildpflanzen wie Wacholderbeeren, Binsen und Kräuter. Gejagt wurden Weißwedelhirsche, Kaninchen und Wasservögel. Truthähne und Hunde wurden gehalten. Ob sie als Fleischquelle dienten, ist unklar. Obsidian war der wichtigste Rohstoff. Besonders wertvoll war der grüne Obsidian aus Pachuca. Dazu kamen grauer und brauner Obsidian. Ton, Basalt, Adobe, Tuff und Zinnober ergänzten die Ressourcen. Werkstätten produzierten große Mengen an Obsidianwerkzeugen und Keramik, vermutlich auch für den Export. Laut John Clark hätten 10 bis 20 Handwerker für die Stadt genügt. Handel spielte eine zentrale Rolle. Der Austausch erfolgte vermutlich auf dem Great Compound nahe der Ciudadela. Importiert wurden Baumwolle, Kakao, Hämatit, Jadeit, Türkis und Keramik. Exportiert vor allem Obsidianwerkzeuge und Keramik. Teotihuacan übte kulturellen Einfluss bis nach Guatemala und die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Religion. Die Religion in Teotihuacan war polytheistisch mit zahlreichen Göttern, viele aus älteren Kulturen Zentralmexikos. Da ihre ursprünglichen Namen verloren sind, nutzen Forschende oft aztekische Bezeichnungen. Verehrt wurden unter anderem Quetzalcoatl, gefiederte Schlange, Tlaloc, Regen und Landwirtschaft, Huehuetiotl, alter Gott, der fette Gott, Xipe-Totec, hautloser Fruchtbarkeitsgott und die große Göttin. Viele Gottheiten traten in verschiedenen Gestalten auf, etwa als Schlange, Vogel oder Jaguar. Rituale und Opfer waren zentraler Bestandteil des Kults, wie Wandmalereien und Grabungen an der Mondpyramide 1998 bis 2004 zeigen. Dort wurden Skelette mit Gewalteinwirkungen und lebendig Bestattete gefunden. Kunstwerke deuten zudem auf einen ausgeprägten Totenkult hin. Kunst und Architektur. Fast jedes Gebäude in Teotihuacan besitzt Wandgemälde, die wichtige Einblicke in Alltag und Gesellschaft geben. Auf rotem Grund zeigen sie mythologische, religiöse und alltägliche Szenen sowie Würdenträger und Krieger. Skulpturen erscheinen entweder als fest integrierte Bauverzierungen wie die Schlangenköpfe am Quetzalcoatl-Tempel oder als kleinere Objekte wie Figurinen und Masken aus Stein, Alabaster oder Obsidian, oft verziert mit Muscheln oder Obsidian. Viele Masken waren nicht zum Tragen gedacht. Die Bauwerke bestehen aus Stein- und Lehmziegeln. Typisch ist das Talud-Tablero-Muster, geneigte Schräge und vorspringende Senkrechtfläche, oft bemalt. Dieses Stilmittel war in Mesoamerika weit verbreitet und zeugt nicht zwingend von politischer Vorherrschaft Teotihuacans. Die Stadtplanung folgt strenger Geometrie mit festen Ost-West- und Nord-Süd-Achsen. Ob religiöse Motive bei der Ausrichtung eine Rolle spielten, ist unklar. Wissenschaft. Die Stadt entstand nach sorgfältigem Plan, der mathematische und möglicherweise astronomische Kenntnisse verrät. Das Straßennetz orientiert sich am Sonnenuntergang am 12. August und 29. April, was auf Kalenderwissen hindeuten könnte. Andere führen die Ausrichtung auf die Blickachse zwischen Sonnenpyramide und Cerro Gordo zurück. Markierungskreise in und um die Stadt stützen diese Vermessungstheorie, finden sich aber auch in Gebäuden, was die Deutung erschwert. Vermutlich nutzte man die Teotihuacan Measurement Unit von etwa 80 bis 85 Zentimetern als Standardmaß. Möglicherweise verbanden sich die Abstände mit Kalendertagen, Belege dafür fehlen jedoch. Eine ausgereifte Schrift ist nicht überliefert. Zwar gibt es Glyphen, doch ergeben sie keine zusammenhängenden Texte. Auch die Sprache der Bewohner bleibt unbekannt. Aufstieg. Ein Ausbruch des Popocatépetl zwang viele Menschen zur Flucht ins Tal von Teotihuacan, wo fruchtbarer Boden und reichlich Wasser neue Siedlungen ermöglichten. Erste Besiedlungsspuren im Tal von Mexiko stammen aus etwa 1500 vor Christus. Die Zuwanderer gelten als Vorfahren der späteren Teotihuacan-Bewohner. Während der Cuanalan-Phase 550 bis 150 vor Christus entstanden erste Dörfer auf dem späteren Stadtgebiet. In der Patlatschik-Phase 100 vor Christus bis Zeitenwende wuchs daraus eine Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern auf 6 Quadratkilometern. Der ursprüngliche Stadtkern lag nordwestlich des späteren Zentrums. Ein Vulkanausbruch zerstörte im 1. Jahrhundert vor Christus Cuicuilco. Viele Flüchtlinge kamen nach Teotihuacan, was das Wachstum beschleunigte. In der Zacolli-Phase bis 150 nach Christus entstanden Sonnenpyramide, Straße der Toten und zahlreiche Tempel. Die Einwohnerzahl stieg auf 30.000 bis 80.000. Die Stadt bedeckte über 20 Quadratkilometer. Spirituelle Gründe könnten die Entwicklung gefördert haben. Unter der Sonnenpyramide entdeckte man 1968 eine kultische Höhle. Früh entstandene Großbauten deuten auf eine gut organisierte Verwaltung. In der Mikaotli-Phase 150 bis 250 teilte man die Stadt in 4 Bezirke. Die Straße der Toten wurde ausgebaut, Ciudadela und Tempel des Quetzalcoatl errichtet. Blütezeit. Ab dem 3. Jahrhundert stieg Teotihuacan zur Großmacht auf. In der Tlamimilolpa-Phase, etwa 200 bis 450, erreichte die Stadt ihre höchste Einwohnerzahl. Neuere Schätzungen von Michael E. Smith sprechen von rund 100.000 Menschen in der Xololpan-Phase. Lehmziegelhäuser wichen großen Wohnanlagen, ältere Gebäude wurden überbaut, die Wirtschaft wuchs, vor allem durch den Obsidianhandel. Zugewanderte Völker gründeten eigene Viertel. Da die Felder im Tal nicht mehr ausreichten, wurden Lebensmittel aus dem Tal von Mexiko und Pachuca de Soto importiert. Bereits in der Tlamimilolpa-Phase breitete sich Teotihuacans Einfluss aus. Bei den Maya zeigt er sich ab dem 4. Jahrhundert, besonders in Caminal Juyu und Tikal. Für Tikal ist eine militärische Intervention 378 belegt. Den Höhepunkt erreichte die Stadt in der Xololpan-Phase, 450 bis 650. Teotihuacan prägte große Teile Mesoamerikas, Maya-Bauten zeigen deutliche Einflüsse. Handelswege reichten bis zur Hohokam-Kultur an der heutigen Grenze der Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko. Obsidian gelangte bis nach Copan in Honduras. Die Stadt wurde weiter verdichtet. Niedergang. Schon in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts ließ die kulturelle Ausstrahlung Teotihuacans nach, was bei den Maya lang anhaltende Krisen auslöste. Trotzdem wuchs die Stadt weiter, bis etwa 90% der Talbevölkerung innerhalb ihrer Grenzen lebten. Ab 650 setzte ein Bevölkerungsrückgang ein. Teotihuacan verlor seine wirtschaftliche Bedeutung und konnte sich schließlich nicht mehr selbst versorgen. Um 750 brach die Stadt weitgehend zusammen. Zentrale Bauwerke brannten, vermutlich durch rituelle Feuerlegung der Bewohner. Rund 80% der Bevölkerung verließen die Stadt. Hinweise auf äußere Angriffe fehlen. Eine Theorie sieht eine Klimakrise im 5. Jahrhundert als möglichen Auslöser, doch fehlen eindeutige Belege. Nach dem Zusammenbruch entstand ein Machtvakuum, das erst im 10. Jahrhundert von den Tolteken gefüllt wurde. Einige Bewohner kehrten kurzzeitig zurück, erreichten jedoch nie wieder den früheren Einfluss. Auch das Kunsthandwerk verblasste. Die Ruinen wurden zum Wallfahrtsort. Besonders die Azteken verehrten Teotihuacan als Ort der Weltschöpfung und des Götterlichts. Kolonialzeitliche Berichte und erste Ausgrabungen. Nach der spanischen Eroberung der Azteken zwischen 1519 und 1521 geriet Teotihuacan nie völlig in Vergessenheit. Spanische Chronisten wie Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente Motolinía, Jerónimo de Mendieta und Juan de Torquemada erwähnten die Stadt. 1675 leitete Carlos de Sigüenza y Góngora erste Grabungen an der Mondpyramide und ließ einen Tunnel graben, die ersten archäologischen Arbeiten Amerikas. Alexander von Humboldt nannte Teotihuacan später in seinem Werk »Ansichten der Kordilleren«, wobei unklar bleibt, ob er die Stätte selbst besuchte. 1864 vermaß die Comisión Científica de Pachuca die Pyramiden und erstellte Karten. Trotzdem galt das Hauptinteresse weiterhin den Maya-Städten. Erst ab 1884 führte Leopoldo Batres umfassende Ausgrabungen durch. Seine ungenaue, teils schädliche Arbeitsweise wurde zwar kritisiert, doch veranlasste sein Engagement den mexikanischen Staat zu weiterer Förderung der Forschung. Intensivierung der Forschungen. 1915 fasste der deutsche Archäologe Eduard Celer die bisherigen Forschungen in seinem Werk »Die Teotihuacan-Kultur des Hochlands von Mexiko« zusammen und deutete die Ruinen als Zeugnis einer bedeutenden Kultur. Von 1917 bis 1922 leitete Manuel Gamio die Ausgrabungen, ließ den Tempel des Quetzalcoatl restaurieren und untersuchte Bodenschichten. In seinem dreibändigen Werk La Población del Valle de Teotihuacán verglich er indigene und spätere Bevölkerungen und konstatierte einen schwindenden Einfluss der indigenen Kultur. Seine Arbeit weckte dauerhaftes Forschungsinteresse. 1922 zeigte eine Keramikstudie, dass zur Stadtentwicklung die Beziehungen zu anderen mesoamerikanischen Kulturen zu klären seien. In den 30er Jahren fanden Georges Vaillant und Eduardo Nogueira Parallelen zwischen Teotihuacan-Keramik und Funden aus anderen mexikanischen Regionen. Der Schwede Sigvald Linné entdeckte 1932 den Xolalpan und 1942 den Tlamimilolpa-Komplex sowie eine klare Abgrenzung der Mazapa-Kultur. Seine Ergebnisse bildeten die ersten umfassenden Ausgrabungsberichte. 1940 fand Alfonso Caso die Tlalocan-Wandmalereien. Im Viking-Komplex konnte Pedro Armillas 1944 erste Datierungen der archäologischen Schichten und Zusammenhänge zwischen Baustil und Keramikformen herstellen. Die archäologischen Großprojekte der 1960er und 1970er Jahre. In den 50er Jahren übernahm das Mexikanische Nationale Institut für Geschichte und Anthropologie die Grabungen und erforschte weitere Wohnkomplexe. 1960 startete das Projekt Teotihuacan mit Fokus auf die Bauwerke entlang der Straße der Toten. Neben dem Quetzalpapalotl-Palast wurden 10 weitere Gebäude freigelegt, Wandmalereien und Friese entdeckt sowie das Zeremonialzentrum restauriert. Ab 1962 erhielt das Projekt mehr Mittel und erarbeitete eine vollständige Abfolge der Keramikstile. Ebenfalls 1962 begann die Universität von Rochester das Teotihuacan Mapping Project. Bis 1970 wurde die Stadt systematisch kartiert, das Areal in Abschnitte von 500 mal 500 Metern eingeteilt und alle Bauwerke vermessen. 1973 entstand so die erste detaillierte Karte von Teotihuacan und seiner Umgebung, die Grundlage vieler späterer Studien wurde. Parallel lief zwischen 1960 und 1975 das Teotihuacan Valley Project, das die frühe Siedlungsgeschichte, Landwirtschaft, Bevölkerungsentwicklung und Institutionen der Hochkultur untersuchte. Neuere Forschungen. Seit 1970 konzentrieren sich Forschungen erneut auf die Zeremonialanlagen und Wohnkomplexe Teotihuacans. Zwischen 1980 und 1982 untersuchte das Proyecto Arqueológico Teotihuacan die soziale und wirtschaftliche Ordnung sowie den damaligen Wissensstand in Astronomie und Mathematik. Tempel, Ciudadela und Wohnquartiere wurden umfassend erforscht. Studien aus den 90er Jahren beleuchteten die räumliche Organisation, politische Geschichte, Töpferei, Umwelt- und Obsidianverarbeitung. Die Ausgrabungen dauern an, ebenso steigt der Besucherstrom. Am 4. August 2010 entdeckten Forschende den Zugang zu einem rund 100 Meter langen, verschlossenen Tunnel beim Tempel des Quetzalcoatl. Fingerabdrücke und Werkzeuge wurden gefunden, eine Grabkammer bislang nicht. Ende 2011 fanden Archäologen Opfergaben im Zentrum der Sonnenpyramide aus der Zeit um 100 nach Christus. Keramik, Obsidian, Jade, Tierknochen und 7 Bestattungen. 2016 zeigte eine Studie, dass Kaninchen möglicherweise gezüchtet wurden, um den Rückgang größerer Wildtiere auszugleichen. Im August 2021 wurden 4 fast unversehrte Blumensträuße 18 Meter unter dem Tempel des Quetzalcoatl gefunden, vermutlich rund 1800 Jahre alt.